Ja, dann fange ich jetzt an. Heute will ich, Sie sehen, ich bin etwa eine Sitzung gegenüber dem Plan im Rückstand. Versuche das noch aufzuholen, indem ich die nächste Sitzung etwas verdichte. Über die politische Philosophie im Westen reden. Und zwar sowohl über die gewissermaßen öffentlich Sichtbare, da ist sicherlich Hannah Arendt als Frontfrau im Kalten Krieg, obwohl das gar nicht ihre Intention war, zu diskutieren. Und dann habe ich aus der westdeutschen akademischen Philosophie zwei der etwas Jüngeren herausgesucht, also nicht nochmal Martin Heidegger oder auch nicht nochmal Erich Rothacker, sondern Joachim Ritter und Hans-Georg Gadamer. Zu Gadamer hat es schon eine entsprechende Diskussion gegeben rund um das Buch von Teresa Orozco. Zu Joachim Ritter wäre eine entsprechende Untersuchung mal anzustellen. Zumal Joachim Ritter auch der, sagen wir mal, Kontaktpunkt ist, über den Carl Schmitt seinen Einfluss in die deutsche Nachkriegsphilosophie und nicht nur in die Nachkriegsphilosophie, sondern auch in die Jurisprudenz ausgeübt hat. Abschließend will ich dann noch ein paar Worte zu John Rawls sagen, der einen ganz neuen Ansatz repräsentiert und damit auch eigentlich diese Epoche der Humanismus und Philosophie im Kalten Krieg abschließt, indem er die spezifische Operation der politischen Philosophie im Westen, die, denke ich, Hannah Arendt, Joachim Ritter und Hans-Georg Gadamer sogar gemeinsam ist, hinter sich lässt, nämlich die Operation, die eigene Position durch Selbstvergewisserung im Angesicht einer natürlich erfundenen abendländischen Tradition zu betreiben. An die Stelle setzt John Rawls einen systematischen Neubeginn der Theorie, der philosophischen Theorie der Gerechtigkeit und verlässt damit das Terrain der politischen Philosophie im Kalten Krieg im Westen. Vielleicht noch die Bemerkung, was auffällt, ist, selbst bei Hannah Arendt, wie wenig eigentlich der Osten Thema ist. Also es scheint so, als ob die eigene Position sich gerade nicht in der Konfrontation begründet, sondern ganz anders wie. Was bei Rawls dann ja verständlich ist, weil der schreibt in einem Moment, wo der Kalte Krieg gewonnen ist, ohne dass das schon so völlig den Zeitgenossen deutlich ist. Aber bei den anderen ist das schon bemerkenswert und das werden wir versuchen, am Material noch etwas zu diskutieren. Ja, ich denke, dass dieser Rückbezug, dieser eigentümliche Rückbezug, den die politische Philosophie im Westen vollzieht, lässt sich prägnant als Wiederaufnahme der Tocquevillschen Alternative von 1835 begreifen. Und das ist durchaus nicht uncharakteristisch. Seit 1848 hat die Präsenz eines revolutionären Proletariats gleichsam die Revolutionen in Europa vergiftet. Also es war nötig, auf eine Epoche zurückzugreifen, in der diese Vergiftung noch nicht stattgefunden hatte und in der sozusagen Ausgangsprobleme greifbar wurden, an denen sich der Westen ohne Bezug auf den Osten, ohne Bezug auf die Oktoberrevolution und ihre Vorgeschichte selbst neu definieren konnte. Tocqueville hatte 1835, also nach der erfolgreichen bürgerlichen Junirevolution in Frankreich, zwei Linien kontrastiert, die dann für das Selbstverständnis dieser politischen Philosophie im Westen in den 50er Jahren geradezu konstitutiv wurden. Eine Linie des Liberalismus, ausgehend von der Singularität der Individuen, zugehörig Aristoteles, John Locke, der Graf Montesquieu, die amerikanischen Verfassungsväter, Tocqueville selber und John Stuart Mill. Und ihm entgegengesetzt, dieser Linie entgegengesetzt, eine Linie des Totalitarismus, in der die Uniformität der Massen im Zentrum stand, Platon, Hobbes, Rousseau und dann in der Gegenwart oder auf die Gegenwart bezogen, Marx, Lenin und Stalin. Zitat: Vom 18. Jahrhundert und der Französischen Revolution flossen wie aus einer gemeinsamen Quelle zwei Flüsse. Der eine trug die Menschen zu freien Institutionen, der andere zur absoluten Macht. Vielleicht sollte ich an dieser Stelle noch einflechten, dass Hayeks Road to Serfdom genau an diese Schrift Tocquevilles anknüpft und diesen Weg zur Knechtschaft, den Tocqueville hier beschreibt, zum Titel seiner Abhandlung macht. Ausgangspunkt ist eine Reflexion über die Gleichheit. Die Gleichheit löst nämlich zwei Tendenzen aus. Die eine führt die Menschheit geraden Wegs zur Freiheit und kann sie auch plötzlich in die Anarchie treiben. Die andere leitet sie auf längerem, verschwiegenerem, aber sicherem Wege in die Knechtschaft. Das ist der Bezug des Hayek-Zitats. Für die Entwicklung der Philosophie in den 50er Jahren war, glaube ich, plastisch grundlegend der Grundsatz cuius regio, eius Lebensweise. Cuius regio, eius religio, das war die Grundlage des ersten Religionsfriedens nach der Reformation. Und Thumann hat März 1947 programmatisch erklärt, die eine Lebensweise gründet sich auf dem Willen der Mehrheit, enthält also freie Einrichtungen, freie Wahlen, Garantien der individuellen Freiheit, Rede- und Religionsfreiheit und Freiheit von politischer Unterdrückung. Und die andere auf den Willen einer Minderheit, der Mehrheit aufgezwungen wird und enthält demgemäß Terror und Unterdrückung, fingierte Wahlen, kontrollierte Presse und Rundfunk und Unterdrückung der persönlichen Freiheit. Kann man natürlich sagen, mit Recht, Freedom and Democracy als neuer Kreuzzug gegen die Sowjetunion. Das Problem ist allerdings, dass diese Dichotomie Trumans in den wirklichen Verhältnissen eine Basis hatte. Es war ja keineswegs so, dass die Wahlen in den Volksdemokratien wirklich frei waren. In der DDR gab es ja den Ausdruck Falten gehen für zur Wahl gehen, weil man durfte seinen Stimmzettel nur falten und nicht etwa auf diesem Stimmzettel etwas vermerken. Und in der Tat, der Wille der Mehrheit spielt in den westlichen Demokratien eine zentrale Rolle. Wenn wir auch natürlich diskutieren können, wie dieser Wille der Mehrheit gebildet wird. In den USA gibt es praktisch nur noch führende Politiker, die mindestens Millionäre sind. Das muss ja irgendwie an was liegen. Es gibt auch Garantien der individuellen Freiheit im Sinne der Garantien des individuellen Eigentums. Aber Garantien der individuellen Menschenwürde oder auch umfassend der individuellen Menschenrechte bedeutet das eben nicht. Auch die Rede- und Religionsfreiheit sind natürlich komplex und Freiheit vor politischer Unterdrückung ist ebenfalls, wie wir gerade in Deutschland wissen, eine ziemlich komplizierte Geschichte. Trotzdem, diese Konfrontation, diese Artikulation der Konfrontation war hoch einflussreich und erklärt ein Stück, warum es die Philosophen im Westen nicht nötig hatten, sich mit den Philosophen im Osten auseinanderzusetzen. Isaiah Berlin hat im Sinne dieser Perspektive aus dem Westen eine Retrospektive, wie ich unterstreichen würde, Programmatik entworfen. 1969 schreibt er ein Essay on Liberty, also damit einen Titel von John Stuart Mill aus den 30er Jahren des 19. Jahrhunderts wieder aufnimmt. Das liberale Denken beruht auf einem relativ einfachen intellektuellen Fundament, das Locke oder Grotius oder gar Spinoza gelegt haben und reicht bis zu Erasmus und Montaigne, bis in die italienische Renaissance, bis zu Seneca und den Griechen zurück. Für diese Bewegung gibt es prinzipiell auf jede Frage eine rationale Antwort. Der Mensch, sofern er will, ist zumindest dem Prinzip nach überall und unter allen Umständen imstande, rationale Lösungen für seine Probleme zu finden. Und weil diese Lösungen rational sind, kann es zwischen ihnen nicht zu einem unlösbaren Konflikt kommen. Stattdessen werden sie zuletzt ein harmonisches System bilden, in dem die Wahrheit obsiegt und Freiheit, Glück, grenzenlose Chancen zu ungehinderter Selbstentfaltung allen offenstehen. Dieses idyllische Programm war natürlich auch attraktiv. Das Problem dabei ist, glaube ich, folgendes. Es gibt zwei Arten, dieses Programm zu kritisieren. Zum einen kann man behaupten, nein, die Menschen können ihre Probleme nicht lösen. Nein, es gibt keine rationalen Lösungen. Nein, es gibt keine Befreiung. Das wäre gewissermaßen die rechte Kritik. Wie sehe dem gegenüber die linke Kritik aus? Die linke Kritik könnte ansetzen an dem, was Marx im Kapital als den Konflikt zwischen Lohnarbeit und Kapital über die Arbeitszeit analysiert hat. Die haben äquivalent Arbeitskraft gegen den Wert der Arbeitskraft in Geld getauscht und jetzt geht der Streit darum, wie lang der Arbeitstag sein soll. Der Kapitalist sagt, ich habe deine Arbeitskraft für 24 Stunden gekauft, jetzt musst du also auch so lange arbeiten, wie ich will. Und der Arbeiter sagt, ja, ich habe die aber nur für 24 Stunden verkauft. Das heißt, hinterher will ich sie unbeschädigt wieder zurück. Hier steht, wie Marx sagt, Recht wieder Recht und da entscheidet die Gewalt. Und diese Dimension struktureller Gewalt, moderner Formen von Herrschaftsverhältnissen, die natürlich in der Wirklichkeit unserer modernen Gesellschaften von zentraler Bedeutung ist, von der ist hier konsequent abgesehen. Und das ist das Problem. Das Problem ist nicht das Bestehen auf rationalen Lösungen und das Problem ist auch nicht das Bestehen auf Lösungen. Man kann sagen, okay, ich gebe nicht für alles gleich eine Lösung, aber dann muss man eben nach einer besseren Lösung suchen. Das Problem ist, das von strukturellen Herrschaftsverhältnissen völlig abgesehen wird, die aber in der gesellschaftlichen Wirklichkeit bestehen und die zu nicht einfach durch diskursiven Kompromiss vermittelbaren Lösungen führen. Marcuse hat das indirekt kommentiert, indem er in seinem Buch Der eindimensionale Mensch festhält, im Medium der Technik verschmelzen Kultur, Politik und Wirtschaft zu einem allgegenwärtigen System, ich ergänze der Herrschaft, das alle Alternativen in sich aufnimmt oder abstößt. Produktion und Wachstumspotenzial dieses Systems stabilisieren die Gesellschaft, das ist das Geheimnis des Fordismus, dass er in der Tat zum ersten Mal seit langem in der Lage war, breiten Massen eine Perspektive beständig wachsenden, langsam aber immerhin, Wohlstands anzubieten und die Perspektive, dass es ihre Kinder und Enkel besser haben würden. Und halten den technischen Fortschritt im Rahmen von Herrschaft. Technologische Rationalität ist damit zu politischer Rationalität geworden. Und hier habe ich jetzt vergessen, das nochmal rot zu färben. Diese Gesellschaft ist als Ganzes irrational. Ihre Produktivität zerstört die freie Entwicklung der menschlichen Bedürfnisse und Anlagen. Ihr Friede wird durch beständige Kriegsdrohung aufrechterhalten. Das ist die Zeit des Gleichgewichts des Schreckens. Dr. Strangelove oder wie ich lernte, die Bombe zu lieben. Ihr Wachstum hängt ab von der Unterdrückung der realen Möglichkeiten, den Kampf ums Dasein zu befrieden, individuell, national und international. In dieser Situation hat Hannah Arendt eine ganz eigenständige, in der Tat, Denkentwicklung vollzogen, die sich aber auch auf diese Situation bezogen hat. Sie hat betont, ich bin nirgendwo. Ich bewege mich wahrhaft nicht im Hauptstrom gegenwärtigen oder irgendeines anderen politischen Denkens. Sie hat von sich gewiesen, dass sie politische Philosophie betreibt. Ihr ging es darum, die Politik mit von der Philosophie ungetrübten Augen zu untersuchen. Mein Beruf ist politische Theorie. Dennoch ist sie zur Frontfrau in den ideologischen Schlachtordnungen des Kalten Krieges geworden. Das sollten wir uns ein bisschen anschauen. In einem frühen Aufsatz über die Juden als Paria hält sie fest, es ist die alte Vogelfreiheit, welche die Staatenlosigkeit heute über die Flüchtlinge in aller Welt verhängt, nur dass die alte Voraussetzung, dass Vogelfreiheit Folge einer Handlung ist, mit der sich der Betroffene selbst und freiwillig aus der menschlichen Gemeinschaft ausgeschlossen hat, nicht mehr zutrifft. Was natürlich heißt, es ist nicht die alte Vogelfreiheit, aber so etwas wie ein funktionales Äquivalent der alten Vogelfreiheit, so wie die moderne Herrschaft nicht die alte Herrschaft der persönlichen und personengebundenen Abhängigkeit ist, aber ein funktionales, nämlich abstraktes Äquivalent, wo zwischen Positionsträgern ein Herrschaftsverhältnis besteht und nur darüber vermittelt zwischen Menschen. Es ist, als ob eine globale, durchgängig verwebte zivilisatorische Welt Barbaren aus sich selbst heraus produzierte. Das ist der zentrale Gedanke. Die Welt ist so eingerichtet, dass sie ihre zerstörerischen Wilden, das ist hier, glaube ich, mit Barbaren gemeint, selber produziert. Es ist also nicht so, wie man früher gedacht hat, Barbaren, das sind die noch nicht von der Zivilisation erfassten, sondern diese Zivilisation ist selber so strukturiert, dass sie Barbaren aus sich selbst hervorbringt. Und zwar wie? Indem sie in einem inneren Zersetzungsprozess ungezählte Millionen von Menschen in Lebensumstände stößt, die essentiell die gleichen sind wie die wilder Volksstämme oder außerhalb aller Zivilisation lebender Barbaren. Dieses essentiell muss man hier ein bisschen kommentieren, weil damit ist gemeint, denke ich, nicht wirklich in ihrem konkreten Wesen, in dem sind sie anders, sondern in dem zentralen Effekt. In dieser zentrale Effekt wird dann noch näher diskutiert. Nämlich der ungeheuren Gefahr der totalitären Erfindungen, Menschen überflüssig zu machen. Denn in einem Zeitalter rapiden Bevölkerungszuwachses und ständigen Anwachsens der Bodenlosigkeit und Heimatlosigkeit werden überall dauernd Massen von Menschen im Sinne utilitaristischer Kategorien in der Tat überflüssig. Da wird jetzt auch, glaube ich, genauer fassbar, was Hannah Arendt thematisiert. Erstens haben wir, da kann man nochmal auf Marxens Analyse im Kapital zurückgreifen, gesehen, wie das moderne Herrschaftsverhältnis der kapitalistischen Lohnarbeit, da werden wir noch drauf kommen, aber hier geht es jetzt erstmal um den Punkt, beständig eine industrielle Reservearmee produziert und reproduziert. Es hat zwar Zeiten der Vollbeschäftigung gegeben, die waren aber politisch auferlegt und entsprechen nicht gewissermaßen den spontanen Reproduktionstendenzen des Kapitals. In dem Sinne einer überflüssigen Arbeitsbevölkerung, die dann auch strukturell, jedenfalls in wichtigen Teilen, ich will das jetzt hier nicht die einzelnen Formen durchgehen, keine Möglichkeit mehr hat, in den kapitalistischen Arbeitsprozess integriert zu werden und die gerade durch diesen Ausschluss ein wichtiger Faktor zur Disziplinierung der Lohnarbeit unter dem Kapital herstellt. Denn das ist sozusagen die Alternativrolle. Die Alternativrolle ist nicht sozusagen in angenehmem Klima unter günstigen Bedingungen Ananas anzubauen, wie das Franz Josef Strauß mal postuliert hat, sondern die Alternative ist eben, in diese Rolle des Ausgeschlossenen abgedrängt zu werden. Und dieses Bodenlosigkeit und Heimatlosigkeit lässt sich auch spezifizieren. Was in diesem ganzen Prozess in der Tat stattgefunden hat, wir haben jetzt im letzten Jahrzehnt wahrscheinlich eine erste, sagen wir mal, Flutmarke überschritten, ist die Urbanisierung der Welt. Die Mehrheit der Menschheit, da ist es inzwischen statistisch klar, lebt heute in Städten. Es war lange Zeit so, dass die Mehrheit der Menschheit auf Dörfern lebte und gewissermaßen den Acker oder ähnliche Strukturen bebaute und davon lebte. Und das ist seit Ende der 1990er Jahre wahrscheinlich schon zu Ende. Die Mehrheit der Menschen lebt bodenlos und heimatlos. Und zwar wo in den Städten? In den großen Slums der Städte. The Planet of Slums, wie Mike Davis ihn beschrieben hat. Und hier ist natürlich auch die globale industrielle Reservearmee angesiedelt. Massen von Menschen, die im Sinne utilitaristischer Kategorien, also im Sinne ihrer individuellen Nutzung durch das Kapital, in der Tat überflüssig sind, auch wenn sie insgesamt eine durchaus wichtige Funktion für die Reproduktion des Kapitalverhältnisses übernehmen. Damit knüpft Hannah Arendt an Heideggers Kritik an der Moderne als Verfallen im Mann im Gegensatz zum eigentlichen Dasein. Ich zitiere aus seiner Zeit: Abständigkeit, Durchschnittlichkeit, Einebnung konstituieren als Seinsweise des Mann, das wir als Öffentlichkeit kennen. Sie regelt zunächst alle Welt- und Daseinsauslegung und behält in allem Recht. Und das nicht aufgrund eines ausgezeichneten und primären Seinsverhältnisses zu den Dingen, nicht weil sie über eine ausdrückliche Durchsichtigkeit des Daseins verfügt, sondern aufgrund des Nicht-Eingehens auf die Sachen, weil sie unempfindlich ist gegen alle Unterschiede des Niveaus und der Echtheit. Die Öffentlichkeit verdunkelt alles und gibt das so Verdeckte als das Bekannte und jedem Zugängliche aus. Das setzt natürlich etwas voraus, was wir dann nochmal diskutieren werden, nämlich die Herauslösung des modernen Individuums aus allen tradierten, naturwüchsigen Zusammenhängen und Strukturen. Das haben im 19. Jahrhundert Max Stirner im Einzelnen und sein Eigentum 1844 publiziert und der junge Karl Marx artikuliert. Und ich werde dann noch auf Heidegger und Jaspers kurz eingehen. Stirner schreibt abschließend: Eigner bin ich meiner Gewalt. Und ich bin es dann, wenn ich mich als Einzigen weiß. Im Einzigen kehrt selbst der Eigner in sein schöpferisches Nichts zurück, aus welchem er geboren wird. Jedes höhere Wesen über mir, sei es Gott, sei es der Mensch, schwächt das Gefühl meiner Einzigkeit und erbleicht erst vor der Sonne dieses Bewusstseins. Stelle ich auf mich, den Einzigen, meine Sache, dann steht sie auf dem Vergänglichen, dem sterblichen Schöpfer seiner, der sich selbst verzehrt. Und ich darf sagen, ich habe mein Sach auf nichts gestellt. Possessiver Individualismus oder Besitzindividualismus als Nihilismus. Das ist das Programm, das Stirner hier in diesem dieser Tour de Force des Einzigen und sein Eigentums sehr beredt und sehr präzise artikuliert. Marx und Engels im Kommunistischen Manifest haben wenig später davon gesprochen. In der englischen Fassung ist es noch viel schöner. All that is solid melts into air. Alle festen, eingerosteten Verhältnisse mit ihrem Gefolge von altehrwürdigen Vorstellungen und Anschauungen werden aufgelöst. Alle Neugebildeten veralten, ehe sie verknöchern können. Also ein beständiger Prozess der Isolierung und Atomisierung der Vereinzelten und Einzelnen als Eigentümer ihrer selbst, als Besitzer der wahren Arbeitskraft oder eben als Besitzer von Kapital oder irgendwelcher Zwischenpositionen, als sozusagen die historische Grundtendenz der modernen Gesellschaft. Wobei Marx und Engels im Kommunistischen Manifest davon ausgehen, dass man eben nicht wie Max Stirner bei diesem Nichtsgefühl des vereinzelten Einzelnen stehen bleiben und sich stabilisieren kann, sondern dass das dann umschlägt in eine neue Gemeinschaftlichkeit, die Marx und Engels unter dem Titel Kommunismus verhandeln. Ich will hier nur darauf hinweisen, dass Heidegger in dieser Figur des verfallenen Mann, die ich Ihnen zitiert habe, genau an dieser Tendenz, die unterschiedlich Stirner und Marx und Engels artikuliert haben, der Atomisierung und ja, Isolierung der Individuum in sich selber, die gleichzeitig dazu führt, dass sie keinerlei Halt mehr haben und jedem Konformismus, das ist hier die Öffentlichkeit, rückhaltlos aufgelöst sind, ausgeliefert sind, dass das diese Tendenz der Moderne darstellt. Jaspers hat etwa parallel zu Heidegger hier den Gesichtspunkt der Herrschaft der Massen artikuliert, eine ganze Linie aufnehmend von Gustave Le Bon über Ortega y Gasset, mit dem Gedanken, dass das Problem der Moderne sei, dass diese isolierten Individuen, die sich dann zu Massen ja, hordenhaft zusammenrotten, dass die jetzt die Herrschaft übernehmen und die gesellschaftlich verankerten Persönlichkeiten und alten Eliten unterjochen. Und Hannah Arendt knüpft hier an diese moderne Kritik und diesen Massendiskurs, indem sie formuliert in den Elementen und Ursprüngen der totalen Herrschaft, was moderne Menschen so leicht in die totalitären Bewegungen jagt und sie so gut vorbereitet für die totalitäre Herrschaft, ist die allenthalben zunehmende Verlassenheit. Diese Isolierung, und zwar sowohl in der Stirnerschen als auch in der Marxischen Fassung, sowohl in der Jasperschen als auch in der Heideggerischen Wiederaufnahme, ist ihr Bezugspunkt. Es ist, als breche alles, was Menschen miteinander verbindet, in der Krise zusammen, sodass jeder von jedem verlassen und auf nichts mehr Verlass ist. Und demgegenüber muss jetzt die Gewalt, die Herrschaft, die verloren gegangene Einheit wiederherstellen. Das eiserne Band des Terrors, mit dem der totalitäre Herrschaftsapparat die von ihm organisierten Massen in eine entfesselte Bewegung reißt, erscheint so als ein letzter Halt. Und die eiskalte Logik, mit der der totalitäre Gewalthaber ihre Anhänger auf das Ärgste vorbereiten, als das Einzige, worauf wenigstens noch Verlass ist. Und von da aus kann sie die Diagnose formulieren: Wir leben heute in allen Teilen der Welt unter den Bedingungen einer fortschreitenden Vermassung aller gesellschaftlichen Strukturen, denen die traditionellen politischen und gesellschaftlichen Formationen besseren oder schlechteren Widerstand leisten, aber vergebens. Der Prozess der Vermassung ist die übergreifende Tendenz der Zeit. Und natürlich geht es genau darum, wie kann diese Tendenz, wie kann dieser Tendenz begegnet werden und wie kann sie eventuell umgekehrt werden. Hierfür ist noch wichtig, das Hauptmerkmal der Individuen in einer Massengesellschaft ist nicht die Brutalität oder Dummheit oder Unbildung, sondern Kontaktlosigkeit oder Entwurzeltsein. Das heißt genau das, was ich anhand von Stirner und Marx und Heidegger und Jaspers in Erinnerung gerufen habe, ist auch hier für Sie das Zentrum der Diagnose. Und sie ergänzt das, indem sie ein Stück Realanalyse betreibt und die These in den Raum stellt, dass diese Zerstörung traditioneller Zusammenhänge, Peter Laslett, ein englischer Konservativer, hat das mal auf den schönen Titel gebracht, The World We Have Lost, die verloren gegangene Welt, die uns verloren gegangene Welt. Demgegenüber rekurrieren die Staaten als verbliebene Gewaltzusammenhänge auf Imperialismus. Und sie betont, dass dieser Imperialismus eben nicht primär eine ökonomische Angelegenheit ist. Vielleicht auch nicht allein eine ökonomische Angelegenheit ist. Weil die Frühzeit der Entdeckung der rein ökonomischen Veranlassungen und Triebfedern des Imperialismus, die wir Hobbeson in England verdanken, dem Hilferding und Lenin folgten, hat die eigentümliche politische Struktur eher verdeckt als aufgeklärt, die nämlich darin besteht, dass der Versuch gemacht wird, die Menschheit in Herren- und Sklavenrassen einzuteilen, in Schwarze und Weiße und Bürger und eine Force Noire, die sie schützen soll, einzuteilen. Und genau diese Einteilung ist der eigentliche Kern, so Hannah Arendts Imperialismustheorie, dessen, was als Imperialismus dann dazu führt, dass diese Verlassenheit nochmal von den Staaten aufgegriffen, verarbeitet und in totalitäre Mobilisierung übersetzt wird. Der Staat spannte seine Machtmittel über die Grenzen des Territoriums und leitete so die eigentlich imperialistische Entwicklung ein. Unbegrenzte Akkumulation von Macht, nicht bloß von Kapital. Kapitalexport und auswärtige Anlagen, die ursprünglich eine Nothilfe für überflüssiges Geld gewesen waren, wurden zu einer ständigen Einrichtung aller Wirtschaftssysteme, sobald sie von staatlichem Machtexport geschützt waren und dieser Schutz selbst zu einer normalen Funktion der Außenpolitik der Nationalstaaten. Das heißt, ihre Totalitarismusdiagnose knüpft an, erstens an der Vermassungsthese der Auflösung der Klassengesellschaften des 19. Jahrhunderts, des Übergangs zur Massengesellschaft und zweitens an dem Niedergang des Nationalstaates, der eben aufhört, der ausschließliche Raum der Politik zu bleiben. Was hat Arendt dem, ja? In der Tat, die ganze Totalitarismustheorie von Hannah Arendt ist eigentlich an der Vorgeschichte des Faschismus und des Hitler-Regimes aufgezogen. Also wichtige Analysen etwa zu der Situation in Osteuropa, die Einführung der Kategorie des Staatenlosen. Und die Sowjetunion kommt dann sozusagen als Afterthought dazu, wird aber nicht wirklich analysiert. Und wie jetzt also dieser Totalitarismus und der totale Herrschaftsanspruch des Stalinismus, wie das zusammenhängt und ob das, wie weit das vergleichbar ist, wird von Arendt nicht wirklich diskutiert. Also, dass sie Frontfrau im Kalten Krieg geworden ist, beruht in der Tat auf einer ganz unglaublichen Verschiebung, dass eine Analyse gewissermaßen der Totalitarismusentwicklung in den 20er und 30er Jahren, die sich auf Osteuropa und Deutschland vor allen Dingen bezieht, also Ost-Mitteleuropa und Deutschland vor allen Dingen bezieht, dass das ohne weitere Analyse übertragen wird auf die Sowjetunion. Das ist eigentlich durch den analytischen Prozess, den sie macht, überhaupt nicht gerechtfertigt. Man kann höchstens sagen, indem der Stalinismus gewissermaßen im Schnellverfahren Strukturen westlicher Modernität versucht hat nachzubauen, das wäre sozusagen der einzige gängige Weg, den man machen könnte, hat er in dem traditionellen Russland mit seiner traditionellen Despotie, was gewissermaßen noch dazukommt, tatsächlich die Voraussetzungen für einen Totalitarismus eigener Prägung geschaffen. Aber ohne diese Verlassenheit, ohne diese Atomisierung der Individuen wäre das auch nicht denkbar gewesen. Also der Weg wäre dann praktisch über die Analyse der Sowjetunion als Modernisierungsdiktatur, die genau diese westlichen Strukturen, die diese Totalitarismusantwort produziert haben, gewissermaßen in nachholender Entwicklung schafft. Was hält Hannah Arendt dem entgegen? Sie betont ausdrücklich, Freiheit verweist eigentlich immer auf eine aristokratische Staatsform. Die Massen sind nicht freiheitsfähig. Also Hannah Arendt gehört auch in die Geschichte, die mein Freund Etienne Balibar in dem schönen Buch, ich glaube, das gibt es auf Englisch, aber vor allem gibt es auf Französisch, La crainte des masses, die Furcht vor den Massen, analysiert hat, die seit der Französischen Revolution, also seit die Sans-Culottes in der politischen Realität eine Rolle gespielt haben und die bürgerliche Revolution gewissermaßen von den eigentumslosen Volksschichten aus der Sicht der Bürger gekidnappt wurde. Seitdem gibt es dieses Diskurspotenzial der Angst vor den Massen oder der Furcht vor den Massen in der politischen Philosophie. Und in diesem Zusammenhang begibt sich hier auch Hannah Arendt, indem sie eben Freiheit als die Problematik einer aristokratischen Staatsform begreift. Wenn also sozusagen das gut geht, dann gilt Folgendes: Öffentliche Freiheit, öffentliches Glück und die Verantwortung für öffentliche Angelegenheiten würden dann den wenigen zufallen, die in allen Gesellschafts- und Berufsschichten daran Geschmack haben. Also es gibt noch in der Ideologie mancher Vertreter von Volksentscheiden, wird das auch explizit so geäußert. Das war eben falsch, dass man Menschen zur Stimmabgabe veranlasst, die dazu gar keine Lust hätten. Und es ist doch gut, wenn nur die sich an Abstimmungen beteiligen, die sich für eine Abstimmung interessieren. Da lässt Hannah Arendt durchaus grüßen. Sie sind ohnehin die politische Elite eines Landes und kein Staat kann behaupten, seine Aufgabe zu erfüllen, der sich ihrer nicht bedient und dieser Elite nicht den gehörigen öffentlichen Raum zur Verfügung stellt. Ich habe hier nochmal dann versucht, einen Übergang zu konstruieren zur akademischen Philosophie. Hannah Arendt wurde in der akademischen Philosophie der 50er und 60er Jahre in Deutschland nicht diskutiert. Ich habe sie dann in den 60er Jahren selber entdeckt, habe aber niemals Gelegenheit gefunden, darüber in einem philosophischen Seminar zu diskutieren. Leo Strauss, den wir ja schon kennengelernt haben als einen Vordenker, man Man kann sagen, konservativ-konterrevolutionärer Position und dann ein Vordenker der US-Strategie im Vietnamkrieg und in der Systemkonkurrenz oder Systemkonfrontation, muss man ja eher sagen, der hat formuliert, das Programm der akademischen Philosophie in dieser Periode, und ich denke, das war sehr offen. One cannot separate the understanding of Plato's teaching from the understanding of the form in which it is presented. Hier liegt die Perspektive zugrunde einer abendländischen Philosophie als Footnotes to Plato, also als einer Kontinuität, die seit Platon immer wieder neu zu konstruieren ist. Und der wichtige Punkt ist, es geht nicht bloß um die Inhalte. Es geht nicht um die inhaltlichen Positionen, die man bezieht, sondern es geht ganz zentral darum, wie man die Problemstellung, den Kreis der relevanten Argumente überhaupt definiert. Und genau das ist das, was die Philosophen, die akademischen Philosophen in dieser Zeit getan haben. One must pay as much attention to the how as to the what. At any rate, to begin with, one must even pay greater attention to the form than to the substance, since the meaning of the substance depends on the form. Das heißt, Philosophie wird völlig umgearbeitet als Tätigkeit und nicht mehr darauf bloß bezogen, was die Philosophen inhaltlich vertreten haben, sondern die Art und Weise des Philosophierens wird selber zu einem zentralen Thema der philosophischen Auseinandersetzung. Und das in der Tat kann man von der akademischen Philosophie, mit der wir uns jetzt beschäftigen wollen, sagen. Joachim Ritter habe ich Ihnen ausgesucht. Man könnte, wie gesagt, auch noch an Erich Rothacker denken, der aber der älteren Generation angehört. Der gehört zu der Vorgeschichte der Rehabilitierung der praktischen Philosophie, die dann relevant wurde in der Auseinandersetzung mit der Studentenbewegung. Es gibt zwei Sammelbände, so dicke, von Manfred Riedel herausgegeben. In einem habe ich auch einen Aufsatz, der da eigentlich nicht so gut reinpasst, über die Rehabilitierung der praktischen Philosophie praktisch im Gegenzug zu der Wiederartikulation der älteren kritischen Theorie und des Marxismus an den Hochschulen. Joachim Ritter war, wie auch Gadamer, im November 1933 Mitunterzeichner des Bekenntnisses der Professoren an den deutschen Universitäten und Hochschulen zu Adolf Hitler und dem nationalsozialistischen Staat gewesen, wo im Vorfeld einer Wahl jeder und jede Professor aufgerufen wurde, eben Adolf Hitler und der NSDAP seine Stimme zu geben und sich überhaupt dieser Führung zu unterwerfen. 1937 war er dann auch Parteigenosse. 1943 wurde er Professor in Kiel, was er nicht antrat, weil er Militärdienst leistete. 1946 war er dann ordentlicher Professor an der Universität Münster. Drei große Themen: Hegels Politik, also eine Reaktualisierung der Hegelschen Rechtsphilosophie als Auseinandersetzung mit dem Thema der Entzweiung, was in der Tat bei Hegel eine große Rolle spielt, und der Moderne, und zwar einer Entzweiung, die als konstitutiv und notwendig für die Moderne begriffen wird. Die Wiederherstellung der praktischen Philosophie als Hermeneutik der geschichtlichen Welt, also als Selbstauslegung der eigenen, in Anführungsstrichen, in Klammern, erfundenen Tradition und, sehr einflussreich, Begriffsgeschichte als Medium, in dem sich systematisches Philosophieren und Philosophiegeschichte verschmolzen. An die Stelle einer Konstruktion von Begriffen tritt ihre historische Rekonstruktion. Und es wird davon ausgegangen, dass alle wichtigen begrifflichen Unterscheidungen schon gefällt worden sind. Es geht nur darum, sie sich in entsprechender Weise gegenwärtig zu machen. Philosophieren begreift Ritter ausdrücklich als eine Praxis, die sich, Zitat, im Wandel ihrer geschichtlichen Positionen und in der Entgegensetzung der Richtungen und Schulen als perennierende Philosophie, als Philosophia perennis, Grundgedanke des neueren Thomismus in der katholischen Kirche, fortschreitend entfaltet. Aber auch bei Jaspers findet man etwa schon diesen Gedanken der Philosophia perennis aufgegriffen. Und das gehört zu den zentralen Operationen, mit denen gerade die deutsche Philosophie in den 20er und 30er Jahren sich sozusagen angesichts der großen Krise zu einer Position einerseits der Unangreifbarkeit, andererseits aber, das werden wir bei Gadamer noch sehen, der allseitigen Eingriffsfähigkeit, man könnte was sagen, aufgeblasen hatte. Und was ist hier? Ach, vielleicht soll ich mein Handy hier wegnehmen. Anscheinend war es das. Gut, also tut mir leid. Joachim Ritter, das habe ich jetzt dem offiziellen Eintrag in der deutschen Biografie entnommen, es geht aus von Cassirer und seiner Philosophie der symbolischen Formen. Dann begegnet er mit Cassirer dem Martin Heidegger und hat dann mit Arbeiten über Marx, Dilthey, Durkheim und Levi-Buhl, also Auseinandersetzung mit der modernen Kultur- und Gesellschaftstheorie, seine eigene Position formuliert, anthropologiekritisch und dann, hier wird durchaus, ist ja auch interessant, die Daten, die Anthropologiekritik und die Reflexion der Geschichtlichkeit werden als kontinuierliche Gedankenprozesse hier formuliert. Und der zentrale Gedanke ist eben die Nichttrennbarkeit von systematischer Philosophie und Philosophiehistorie, wie sie dann in der Tat die deutsche Philosophie, die westdeutsche Philosophie der Nachkriegszeit ganz tief geprägt hat. Und das nächste ist eine Philosophie der Geisteswissenschaften, die als existenzielle Antwort auf die Ausbildung der modernen Naturwissenschaften und der Technik, die darauf beruht, interpretiert wird und die damit die moderne Welt als Auseinandersetzung mit der modernen Technik begreift und damit die gesamte Frage gesellschaftlicher Herrschaft aus der Analyse heraus transportiert. Und speziell mit der These, dass die Kultur die Aufgabe habe und die Philosophie das gewissermaßen verständlich machen müsse und zu begreifen müsse, den Sinnverlust zu kompensieren, der aufgrund der Ausweitung von Wissenschaft und Technologie erfolgt. Noch Habermas, Wissenschaft und Technik als Ideologie, knüpft an diese Problemstellung an. Die modernen Versachlichungen und Geschichtslosigkeiten werden spezifisch modern kompensiert durch den ästhetischen und historischen Sinn und die Geisteswissenschaften. Wobei hier ganz deutlich ist, wie hier Kontinuität, ich würde fast sagen, simuliert wird. Die Zeit von 1933 bis 1945 ist einfach Bestandteil einer kontinuierlich ablaufenden intellektuellen Biografie, dass da irgendwelche Brüche historisch passiert sind, kommt hier gar nicht in den Sinn. Seine Studie Hegel und die Französische Revolution, Ende der 50er Jahre, also durchaus noch dem von uns untersuchten Zusammenhang von Philosophie im Kalten Krieg angehörig, stellt eben diese Entzweiungsstruktur der modernen Welt ins Zentrum. Die Tradition, der traditionsneutral geschichtslosen, fortschrittlich Wirklichkeit der exakten Wissenschaften, der Technik, der Wirtschaftswelt und der Arbeit, die technisch begriffen werden, und die Herkunft der Traditions- und Lebenswelt der Geschichten und die Freiheitswelt der Subjektivität werden als unaufhebbar auseinandergerissen begriffen. Und diese Entzweiung müsse ausgehalten werden und die Philosophie in diesem Ineinander von historischer Reflexion und systematische Analyse soll genau diese Entzweiung lebbar halten. Diese Entzweiung ist damit auch positiv und damit ist diese moderne Welt, wie Ritter sagen würde, zustimmungsfähig. Eine Philosophie der positivierten Entzweiung, was also dann einerseits Absage an jeden Gedanken der Emanzipation und auch Absage an eine Verherrlichung prämoderner Grundlagen und Zusammenhänge. Und damit, wie der Autor hier sagt, zu einer Philosophie des modernen bürgerlichen Lebens. Joachim Ritter war höchst erfolgreich mit dieser Philosophie. Seinem Collegium Philosophicum, also seinem Schülerkreis, den er da institutionalisierte, es gibt auch entsprechende Veröffentlichungen, gehören die genannten an. Wilhelm Schmidt-Biggemann wird der ein oder andere schon gehört haben. Und es gab eben von vornherein auch Querverbindungen zu Karl Schmidts Kreisen um sein inneres Exil in Plettenberg, was nicht weit von Münster ist. Hans-Georg Gadamer, den ich doch auch noch diskutieren möchte, habilitiert sich schon 1929 bei Heidegger und Friedländer, einem Philologen, tritt August 1933 zum NS-Lehrerbund bei, allerdings nicht zum NS-Dozentenbund, da gab es offenbar Rivalitäten. Also was in manchen Biografien nachzulesen ist, dass er in seiner Karriere unter Nachteilen gelitten hätte, weil er nicht dem Dozentenbund beigetreten ist, muss unter dem Blickwinkel dieser Organisationskomplikationen. Es gab im deutschen Nationalsozialismus viele derartige Rivalitäten und Kämpfe gelesen werden. Im November 1933 unterzeichnet er auch dieses Bekenntnis. 1934, 35 und 37, 39 ist er bereits Lehrstuhlvertreter nach der Entlassung jüdischer Professoren. 1937 wird er außerordentlicher Professor, 1939 ordentlicher Professor und arbeitet mit am sogenannten Kriegseinsatz der Geisteswissenschaften, was eine durchaus große und wichtige Sache war. Hält unter anderem Vorlesungen in Florenz, Paris, Prag und Lissabon. Und wird dann 1945 Dekan und von 1946 bis 47, Januar 46 bis Ende 47 Rektor der Universität Leipzig, also in der sowjetischen Besatzungszone. Auch durchaus ein wichtiger Funktionär in der Goethe-Gesellschaft, in einer Gesellschaft zur Planung des Bildungswesens der SPZ. Da wird er als Berater hinzugezogen, also das sind keine akademischen Zufälle, sondern da war eine gewisse Bündnisoption, die die Sowjetunion oder Teile der sowjetischen Führung damals mit den nationalkonservativen Kreisen Deutschlands im Kopf hatten. Wenn man genau liest, findet man auch noch bei Heideggers Humanismusbrief, der ja gleichzeitig formuliert wird, eine klare Position der Äquidistanz gegenüber Westen und Osten, also der westliche Fordismus und der östliche Stalinismus sind gleich schrecklich und die Zukunft Deutschlands und die Zukunft der Menschheit ist anderswo zu suchen. Dann, nachdem klar ist, dass diese Option der sowjetischen Administration nicht gezogen wird, sondern stattdessen auf den Aufbau des Sozialismus in der DDR gesetzt wird, geht er 1949 noch 1947 nach Frankfurt und 1949 wird er in Heidelberg der Nachfolger von Karl Jaspers, der Deutschland verlässt nach Basel, um diese nachkriegsdeutsche Situation, in der jetzt die Spaltung beschlossen ist, in der Deutschland selber zum Schlachtfeld des Kalten Krieges wird, zu verlassen. 1953 hat Gadamer mit Helmut Kuhn, einem führenden katholischen Philosophen, die Philosophische Rundschau gegründet, die dann zu dem zentralen Blatt der deutschen akademischen Philosophie wurde. Also man kann sagen, ohne Publikation der Philosophischen Rundschau wurde man nicht Professor. So einfach war der Zusammenhang. Und 1962 wird er Gründungspräsident der Internationalen Vereinigung zur Förderung der Hegelstudien, womit der Kalte Krieg die Hegelstudien erreicht hat, weil es gab gleichzeitig eine von Marxisten, Wilhelm Raimund Bayer, geführte internationale Hegel-Gesellschaft, die Hegel als großen Vorläufer Marxens und des Ostblocks, Blockmarxismus, zu pflegen versuchte, die sich allerdings dann auch in der weiteren Entwicklung mit der Orthodoxie im Osten zerstritten hat. Aber hier, das war jetzt eben der Versuch, die Hegel-Gesellschaft eben dezidiert nicht in Bezug auf Marx und den Marxismus zu profilieren. Ein paar Urteile, die ich aufgesammelt habe. Der späte und anhaltende Erfolg von Gadamers Hermeneutik. Mit dem späten Erfolg, das muss man ein bisschen relativieren, er war auch schon in den 40er und 50er Jahren eigentlich ganz erfolgreich, aber eben keine öffentliche Figur der Philosophie. Das wurde er in der Tat erst nach der Publikation von Wahrheit und Methode. 1960, ich habe 62 angefangen zu studieren, da war das wirklich in aller Munde. Das liegt nicht zuletzt im Versprechen eines unschuldigen, reinen Verstehens und einer vermeintlich unpolitischen Geisteswissenschaft. Und das ist bezogen auf das Buch von Teresa Orsko. In der Zerstörung dieses Mythos wird erkennbar, dass Wissenschaft von den politischen Fragen nicht restlos abstrahieren kann. Sie wird so oder so Stellung beziehen müssen. Oder im Verlagstext zu Wahrheit und Methode, wobei der Titel heißt Wahrheit oder Methode. Das wird in dem Titel als in dem Buch als Alternative herausgearbeitet. Also es wird eine Form der Wahrheitsproduktion postuliert, die eben nicht dem Modell der neuzeitlichen Wissenschaften folgt, sondern sich aus dem reinen Verstehen, dem unschuldigen reinen Verstehen, selber speist, ohne jeweils zur Methode und damit zur übertragbaren Verfahrensweise zu gerinnen, wie Gadamer wohl sagen würde. Diltay hatte bereits seine Hermeneutik, seine Grundlegung der Geisteswissenschaften als durchaus bewusste Alternative zu den Gesellschaftswissenschaften, sowohl neoklassisch-ökonomischer als auch marxistischer Prägung formuliert. Und das hat Gadamer zu einer menschheitsgeschichtlich ausgestalteten philosophischen Hermeneutik, eurozentrisch, aber mit globalem Anspruch ausgearbeitet. Habermas hat ihm vorgeworfen, er sei traditionswürdig, hat aber insgesamt in die Richtung gewirkt, dass die Geistwissenschaften ihr Selbstbewusstsein als Alternative zum vorherrschenden naturwissenschaftlichen Empirismus sowie zum Soziologismus stärkten. Zum Soziologismus zu sagen, es gab an dieser Universität mal einen Fachbereich Philosophie und Sozialwissenschaften als Reformfachbereich, der 1969 gegründet wurde. Und dieser wurde im Zuge der Umorientierung der Freien Universität von den Initiativen der Studentenbewegung weg zerschlagen und die Philosophie wieder in einen Fachbereich Philosophie und Geisteswissenschaften gesteckt, durchaus im Sinne dieser Gadamerschen Alternative sowohl zum naturwissenschaftlichen Empirismus als auch zu dem, was er oder was sein Verleger Soziologismus nennt. Eine Veröffentlichung, Sie sehen, das ist relativ kontinuierlich und Sie sehen auch, dass keineswegs Gadamers Schaffen mit weitem Methode beginnt. Allerdings kann man sagen, bis auf seine Habitationsschrift, Platos Dialektische Ethik, eine Philebos-Interpretation, die sehr, sehr merkwürdig ist, sind das eigentlich fast immer Reden, kleine Aufsätze, Interventionen im akademischen Raum, was aber durchaus einschließt, deswegen habe ich das hier fett gedruckt, auch entsprechendes 1946 in Leipzig, also als es darum ging, den Wiederaufbau in der sowjetisch besetzten Szene in Übereinstimmung mit den sowjetischen Kulturoffizieren zu leisten. Wobei das Interessante ist, die Verschiebung, die erfolgt über die Ursprünglichkeit der Wissenschaft, ist das Thema in Leipzig, über die Ursprünglichkeit der Philosophie, das Thema in Frankfurt. Es ist auch interessant, dass er den Mut hat, 1951 als Eröffnungsvortrag der Akademie, der Heidelberger Akademie der Wissenschaften, über die Philosophie in den letzten 30 Jahren zu reden. Wobei natürlich klar ist, dass, indem er 1921 zum Ausgangspunkt wählt, er sich wirklich auf die Philosophie in der großen Krise des 20. Jahrhunderts bezieht, aber, wenn man so will, frech wie Hans Georg, das eben aus der ungebrochenen Perspektive der nationalkonservativen Anhänger des Nationalsozialismus, die natürlich auch ihre eigene Agenda hatten, waren nicht einfach nur Nazis, formuliert. Rückblickend hat er dann noch sich darauf berufen, dass die Philosophie politisch inkompetent sei. Und das ist eines seiner Alterswerke, auch wieder ein kleiner Aufsatz. Aber im Grunde ist das immer nur die These, wir dürfen zwar Politik machen, aber ihr dürft uns nicht dafür verantwortlich machen, weil wir wissen nicht, was wir tun. Und dieses, wir wissen nicht, was wir tun, wird geradezu zu einem Grundsatz der hermeneutischen Philosophie, die immer lebt, und das ist, glaube ich, der Kern des Habermas, der richtige Kern des Habermas'schen Vorwurfs der Traditionslosigkeit, die immer davon lebt, dass der Denkende sich einordnet, wie Heidegger mal gesagt hat, einrückt in eine Formation, die vor ihm schon konstelliert worden ist. Roscoe hat nochmal in einem Aufsatz 1995 formuliert, dass Gadamer seine Annäherung an die NS-Politik über den Umweg seiner Deutung der antiken Philosophie vollzieht oder theoretisch artikuliert, in denen er insbesondere aus der platonischen Politik eine Projektionsfläche macht, was etwa auch unter den Anhängern des George-Kreises damals sozusagen gängige Praxis war, Walter Brücker, das habe ich mal analysiert, hat eine entsprechende Projektionsfläche in der aristotelischen Philosophie gefunden. Das war, ist auch das, was mit erfundenen Traditionen, von denen ich vorhin gesprochen habe, gemeint war. Mit denen er die Gleichschaltung der Intellektuellen beziehungsweise die Unterwerfung aller unter die staatliche Ordnung, die als Verweisung der Sophisten aus dem idealen Staat oder als Gehorsamkeit der Wächter der richtigen Ordnung gegenüber verklärt, legitimiert. Eine Frau Zuckert aus den USA hat das auf einen schönen Begriff gebracht. Gadamer hatte ganz offensichtliche, ganz praktische Gründe dafür, seine Kritik der brutalen Machtpolitik der Partei in der Macht zum Verstummen zu bringen oder stumm zu halten. Aber er hat keinen praktischen Grund, seine Unterstützung dieser Macht stumm zu machen. Sie fügt noch ein, außer den ethischen Imperativen der Freundschaft und des Anstandes, die haben aber für Gadamer keine Rolle gespielt. Orozco hat 2004 nochmal rückblickend formuliert, das Wirken dieses Meisters des Dialogs und der hermeneutischen Vermittlung, wie der vor 2 Jahren verstorbene Gadamer in Nachrufen ehrend genannt wurde, erweist sich in der NS-Zeit als ein Mitwirken. An der Schnittstelle von Faschismustheorie und Philosophietheorie geht es darum, Gadamers philosophische Produktion im Nationalsozialismus tatsächlich in ihrer Politik zu entziffern, die unzertrennlich ist, Zitat, mit der narzisstischen Verstrickung des nationalkonservativen Bürgertums. Also es geht nicht um die These, dass Gadamer irgendwie Rosenberg gewesen wäre, war er nicht, er war auch nicht Goebbels, sondern er war aus der Nazi-Perspektive ein nationalkonservativer Bündnispartner, aber ein eifriger und erfolgreicher, der diese Politik der Bündnispartnerschaft mit der etablierten Macht auch nach 1945 fortgesetzt hat, und zwar zunächst im Osten und dann im Westen. Gadamers Antrittsrede vor der Heidelberger Akademie über die Philosophie der letzten 30 Jahre. Ich hoffe, aus vielen verstreuten praktischen und theoretischen Versuchen am Ende einmal eine Theorie der Hermeneutik entwickeln zu können, die über Dilthey und den Historismus hinaus das hermeneutische Problem in den größeren Zusammenhang einer geschichtsphilosophischen Fragestellung rückt. Nämlich in den Zusammenhang der Fragestellung, wie Orientierung aus Tradition konstruiert, Gadamer würde sagen, gewonnen werden kann und wie diese Art von strategischem Opportunismus im philosophischen Denken als die einzige Möglichkeit sachlich angemessenen Philosophierens gerechtfertigt werden kann. Gadamer wieder, auch rückblickend 1990. Nun ist gewiss praktische Philosophie nicht selber solche Vernünftigkeit. Sie ist Philosophie. Das heißt, sie ist eine Reflexion, und zwar über alles, was menschliche Lebensgestaltung zu sein hat. Im selben Sinne ist die philosophische Hermeneutik nicht selbst die Kunst des Verstehens, sondern die Theorie desselben. Aber die eine wie die andere Form von Bewusstmachung steigt aus der Praxis auf und bleibt ohne sie ein bloßer Leerlauf. Das ist der besondere Sinn von Wissen und Wissenschaft, den es von der Problematik der Hermeneutik aus neu zu legitimieren galt. Also Gadamer hat ein Bewusstsein von der Tätigkeit der Philosophen, aber eben in dieser Form, dass er systematisch sich mit der Tätigkeit der Philosophen aus der Verantwortung zurückzieht. Die Verantwortung tragen die Wissenschaftler, die dann wirkliche Wissenschaft betreiben. Die Verantwortung tragen die Politiker, die dann wirkliche Macht ausüben. Der Philosoph sagt ihnen, was sie eigentlich tun, übernimmt dafür aber keine Verantwortung, sondern schreibt das der Tradition zu. Demgegenüber dieser ganzen Operation des Rückzugs aus der Verantwortung, und ich denke, das kann man als gemeinsames Element von Ritter und Gadamer festhalten, hat dann, und das gehört zum Ende des Zeitraums, den wir in dieser Vorlesung analysieren, John Rawls neue Perspektiven gesetzt. Er schlägt vor, ein Gerechtigkeitskriterium zu konstruieren aus zwei Grundsätzen. Erstens Geltung der Bürgerinnen- und Menschenrechte und zweitens Ungleichheiten an die Bedingung zu binden, dass sie mit größtmöglicher Bevorteilung für die am wenigsten Begünstigten verbunden sind und, Zitat, mit Ämtern und Positionen, die allen gemäß fairer Chancengleichheit offenstehen. Wie gesagt, auch ein Obdachloser, sofern er nur geborener Amerikaner ist, laut Geburtsurkunde, kann Präsident der USA werden. Richtig. Ob das allerdings eine reale Chance ist, das ist eine ganz andere Frage. Na, Entschuldigung. Jetzt habe ich hier Unsinn gemacht. So. Rawls schreibt in dieser Perspektive eines solchen systematischen Neuanfangs: Unsere Ausübung politischer Macht ist nur dann völlig angemessen, wenn sich in Übereinstimmung mit einer Verfassung vollzieht, deren wesentliche Inhalte vernünftigerweise erwarten lassen, dass alle Bürger ihnen als Freie und Gleiche im Lichte von Grundsätzen und Idealen zustimmen, die von ihrer gemeinsamen menschlichen Vernunft anerkannt werden. Und das ist, glaube ich, richtig aufregend. An die Stelle dieses Gebundenseins an die Tradition, was bei Ritter und Gadamer sozusagen an die Stelle wirklicher Orientierung tritt, ist jetzt bei diesem 1971 veröffentlichten amerikanischen Philosophen tatsächlich die These von der gemeinsamen menschlichen Vernunft wieder getreten. Und damit sind wir wieder dort, wo auch Tocqueville und Isaiah Berlin das Problem gesehen haben, nämlich bei der Frage, wie kann eine Ordnung der Freiheit konstituiert werden, die mit den wirklichen Bedingungen vermittelbar ist. Aber diese Frage haben wir hier nur erst ganz abstrakt. Und Rawls hat dann ja weiter das Prinzip der verbundenen Augen postuliert, dass jede konkrete Kenntnisnahme der wirklichen Verhältnisse das Urteil darüber, ob etwas gerecht ist, nur verdunkeln kann. Und nur wenn wir von allen konkreten Verhältnissen absehen, und damit auch von den eigenen Interessen, könnten wir gerecht urteilen und damit in den bestehenden Verhältnissen eine Praxis in Richtung Gerechtigkeit entfalten. Das wird die zentrale Thematik der Philosophie dann der nächsten Epoche. Wie können Verhältnisse geschaffen werden, in denen Freiheit und Gleichheit tatsächlich verwirklicht werden. Und in der Tat bot sich da erst einmal an, das war nicht das Konzept von Rawls, aber das Konzept anderer, wieder anzuknüpfen an den Überlegungen von Hayek und von Mises und eben den Besitzindividualismus zum Ausgangspunkt der Neukonstruktion der Gesellschaften und auch der Neuaushandlung der historischen Kompromisse zu machen und den Fordismus mit seinen spezifischen Kompromissen, den Hannah Arendt systematisch kritisiert hatte. Und der Ritter und Gadamer gleichsam historisch aufgelöst betrachtet hatten, als gar nicht merkbaren Unterschied gegenüber der Entwicklung der 20er und 30er Jahre, diesen Fordismus tatsächlich auch historisch hinter sich zu lassen und gleichzeitig einen Standpunkt zu gewinnen, der auch nicht einmal mehr als impliziten Bezugspunkt den Bezug auf den Osten, das Reich der Tyrannis, brauchte, wie das die Philosophen der Zeit des Kalten Krieges noch alle gebraucht haben. Ich glaube, jetzt bin ich soweit. Ja. Ja, damit bin ich für heute durch. Wir haben noch die Möglichkeit zu rückfragen. Ja, bitte. Ja. Gute Frage. Würde ich jetzt erstmal sagen, Arendt argumentiert nicht aus der Perspektive geschichtsphilosophischer Unvermeidlichkeit, sondern Arendt argumentiert aus der Perspektive eines, wenn auch minoritären politischen Handelns. Das ist, glaube ich, der große Unterschied. Also für sie ist diese historische Tendenz, und der sie nicht mal sagt, ob sie übermächtig ist oder nicht, ganz klar etwas, was zu bekämpfen und zu überwinden ist und in den von ihr postulierten aristokratischen Formen bekämpft werden kann. Also insofern gibt es bei ihr tatsächlich einen Raum des Handelns und diese, wie soll man sagen, unausweichliche Tendenz wird von ihr nicht unterstellt. Anders ist das bei Joachim Ritter mit seiner positiven Theorie der Entzweiung, der nun geradezu geschichtsphilosophisch diesen Prozess, den Heidegger noch als verfallener Mann charakterisiert hatte, als den Ausgangspunkt einer möglichen bewussten neuen Positivität begreift und Gadamer ist eigentlich eher so, dass er sagt, und auf dieser Welle von Entwicklung muss man eben dann sich verstehend orientieren und somit dann die noch möglichen Handlungsperspektiven gewinnen. Also auch Gadamer würde nicht diese geschichtsphilosophische Verlängerung betreiben, die bei Joachim Ritter schon noch erkennbar ist, wenn auch eher diese Figur der Umkehrung dieser Entzweiung in den Vordergrund rückt und damit durchaus auch anknüpft an die Überlegung von Heidegger, dass er ja nun schließlich nicht sagt, das verfallene Mann ist sozusagen die einzige Möglichkeit, sondern dem gegenüberstellt das Ergreifen des eigentlichen Daseins. Wobei, wenn man sich dann fragt, was das denn ist, kriegt man letzten Endes die Antwort, die bei mir in meinem Gymnasium in der Aula an der Wand stand, dass die im Krieg Getöteten die Götter und die Menschen ehren. Und das heißt das Frontkämpfertum, indem man sich aus allen konkreten Zusammenhängen löst und das Vorlaufen zum Tode, zu seinem eigenen, aber auch zum Töten der anderen, explizit zu seinem Gegenstand macht, dass das sozusagen eine herausgehobene Form des eigentlichen Daseins sei Und da wird einem dann auch gruselig. Andere Bemerkungen, ja? Ja, in der Tat, Rawls verkörpert den Teil der amerikanischen Tradition, der immer betont hat, wir sind das Neue. Wir sind der Neuanfang, den die Europäer nie hingekriegt haben. Sondern wir haben tatsächlich die freie Republik gegründet und dann die bewussteren dann auch noch gegen die Sklavenhaltergesellschaft des Südens im Bürgerkrieg durchgekämpft. Wenn man dann allerdings die Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts sich weiter anguckt, dann kann man hier durchaus ins Grübeln kommen. Aber der Akzent darauf, den europäischen Traditionen gerade entronnen zu sein und deswegen grundsätzlich neu anfangen zu können und auch neu anfangen zu können jenseits der Entgegensetzungen des Kalten Krieges, das ist für Rawls dann konstitutiv gewesen. Wobei ihm auch dann immer wieder klar wurde, wie brüchig das dann in der Wirklichkeit der USA ist. Und da hat er dann durchaus sich auch sehr kritisch zu den USA verhalten. Also es ist diese Idealisierung der USA, die seiner Philosophie irgendwo zugrunde liegt, führen nicht bei ihm dazu, dass er affirmativ die Position der US-Regierung oder der US-Gesellschaft vertreten hat. Aber ich wollte jetzt eher noch betonen, dass er dann doch nochmal einen Neuansatz repräsentiert und tatsächlich heraustritt aus dieser Philosophie, die noch im Kalten Krieg befangen ist, was bei Arendt deutlicher ist als bei Ritter und Gadamer. Aber bei Gadamer kann man sozusagen an seinem Überwechseln aus der SPZ nach Frankfurt, also in die amerikanische Zone, sehen. Und man kann es bei Ritter daran sehen, wie er die positive Entzweiungstheorie als impliziten Gegensatz gegen die Marx'sche Hegel-Kritik. Marx kritisiert ja gerade die Verselbstständigung des Staates in der hegelischen Rechtsphilosophie. Und genau dies wird unter dem Titel der positiv zu wertenden Entzweihung für Ritter zum positiv zu affirmierenden zentralen Bestandteil einer politisch verstandenen hegelischen Philosophie. Ja, noch Bemerkungen? Dann können wir heute ein paar Minuten früher Schluss machen. Danke. Wie gesagt, ich habe meine Bücher dabei.